Wenn wir meditieren oder eine gewisse Achtsamkeit in auch alltägliche Handlungen bringen wollen, dann ist die Aufmerksamkeit oft bei, ich sag mal, Objekten. Sehr, abstrakter Begriff, aber wie zum Beispiel den Körper wahrzunehmen, den Atem wahrzunehmen, oder wenn du Zähne putzt, das Zähneputzen wahrzunehmen, oder wenn du Stiegen steigst, das Stiegen steigen, oder was immer wir tun. Es gibt einen Begriff wie Achtsamkeit auf den Körper, auch Atemachtsamkeit ist Teil von dieser Körperachtsamkeit. Es gibt den Begriff Achtsamkeit auf Gefühl. Und in den Grundlagen der Achtsamkeit haben wir auch diese Bereiche genannt. Und dann gibt es einen weiteren Bereich, der wird genannt Achtsamkeit auf den Geist oder das Kontemplieren des Geistes. Citta Nupassana in der Pali-Sprache. Und ich möchte ein bisschen was über diesen Aspekt des Gewahrseins und des auch und von Achtsamkeit bringen. Und zwar deshalb, weil mir jetzt vor ein paar Tagen jemand ein E-Mail geschrieben hat, ich hätte bei irgendeinem Vortrag auf dem Retreat in Scheibs, glaube ich, etwas über Gewahrsein des Geistes gesprochen, oder eben Citta Nupassana. Und wo man da mehr darüber erfahren kann. Da hat es irgendwo so gleichgesetzt mit Achtsamkeit auf Gedanken. Und das ist vielleicht mal ein wichtiger Punkt. Geist ist mehr als Gedanken. Gedanken ist ein Inhalt des Geistes. Aber eben, das macht es auch so schwierig. Was bedeutet den Geist betrachten? Ich habe das unlängst in einem anderen Kurs Meditation angeleitet und auf den Atem zu beobachten und so weiter. Und dann plötzlich so, und jetzt schau, betrachte den Geist. Und einige Leute waren verwirrt, was mache ich da, wohin schaue ich da? Als wäre der Geist ein Ding. Das ist es nicht. Ein Ding, das wir abtrennen können von allem anderen. Aber Citta wird auch, das ist eines der Pali-Wörter für Geist, wird auch definiert als das, was erkennt. Oder noch besser, der Prozess des Erkennens. Das heißt, wenn wir mit dem Atem sind, das, was den Atem erkennt, wenn du zuhörst, das, was das Hören, die Worte, die Töne wahrnimmt und erkennt. Das heißt, der Geist ist nicht abgetrennt von den Objekten, sondern es ist das, was erkennt. Und früher oder später, wenn man meditiert, muss man Geist auch mit einbeziehen. Ja? Und auch zu sehen, das, was beobachtet, das, was erkennt, wie ist das? Und welchen Zustand ist das? Und das hat auch unterschiedliche Färbungen und Zustände. Geist ist aber auch noch mehr, es wird auch beschrieben, so verschiedene, ich nenne es mal so ganz grob, der eher passive und eher aktive Teil oder Prozess. Zum einen Bewusstsein selbst, Bewusstsein, das hört, spürt, Spürbewusstsein, Tastbewusstsein. Geistbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein, Sehbewusstsein. Geistbewusstsein kann sich gewahr sein, einerseits seiner selbst oder auch der Inhalte, wie zum Beispiel Gedanken. Das ist aber auch noch ein Prozess, der Wahrnehmung genannt wird, der auch ein Prozess des Geistes, der unterscheiden kann, was ist. Ah, das sind Gedanken. Ah, du erkennst, Gedanken. Das ist auch Wahrnehmung. Das braucht auch Achtsamkeit, aber du kannst sehen, das sind Gedanken als Worte, das sind Gedanken als Bilder. Und dieses Geräusch, das ist jenes. Das unterscheidende Merkmale sieht. Und das geht automatisch oft. können wir nichts dagegen machen oder dafür tun. Das ist eine Funktion des Geistes. Und eine andere ist, so diesen Gefühlstonus von etwas als angenehm oder unangenehm zu empfangen. Da heißt es auch, das ist etwas, was sozusagen eine Funktion des Geistes ist. Und auch da können wir nichts tun dagegen, das passiert. Und dann sind aber auch die Reaktionen des Geistes. Etwas mögen, etwas nicht mögen. Unklar sein, verwirrt sein, zerstreut, gesammelt. So ist auch die Definition in der Satipatthana Sutta, der Lehrrede vom Etablieren der Achtsamkeit, wo eben vier verschiedene Bereiche von Achtsamkeit, so wie Körperachtsamkeit, Gefühlsachtsamkeit genannt werden und eben auch Achtsamkeit auf den Geist, der Geisteszustand. Cittanupassana. Und da heißt etwa, Meditierende sich bewusst, der Geist ist konzentriert, der Geist ist zerstreut. Er sieht den zerstreuten Geist des zerstreuten Geistes, den konzentrierten Geist des konzentrierten Geistes. Oder sie sieht den zusammengezogenen Geist als zusammengezogenen Geist. Und so verschiedene Geisteszustände, die da genannt werden. Oder den Geist, der voller Gier ist, also der Geist, der voller Aversion oder Hass ist, als solchen zu sehen. Und das ist nicht unbedeutend, weil im Geist liegt die Ursache, so würde der Buddha das nennen, die Ursache von Glück, Frieden, Ursache von Leid. Das heißt, es ist sehr wertvoll, so eine Kenntnis dieses Prozesses des Geistes zu erlangen. Und das ist am Anfang vielleicht nicht so greifbar oder manchmal auch erschreckend. Nämlich auch zu sehen, wie reaktiv der Geist ist, von mag ich nicht und so weiter. Und das hängt auch damit zusammen, würde ich sagen, mit so einer gewissen Überlebensfunktion, wo es darum geht, auch ganz schnell abzuchecken, was ist gefährlich und wo ist es sicher. Oder welche Menschen oder Tiere etc. sind gefährlich und wo ist es sicher. Das geht zack, zack, ganz schnell. Könnt das mal beobachten, auch wenn ihr auf der Straße geht. Aber dann kommen all die Bewertungen von mag ich nicht, das ist irgendwie eine komische Person oder finde ich irgendwie eine interessante Person oder attraktiv und so weiter und so fort. Und dann all das, was dann noch so dranhängt. Mögen, nicht mögen, mögen, plus, minus, noch ein Minus. Das ist auch eine der Funktionen des Geistes, dieses Beurteilen, Bewerten. Und es geht nicht darum zu sagen, das ist schlecht, oder das sollte nicht sein, sondern auch das erkennen als das, was es ist. Nicht unbedingt die Wahrheit, sondern eine Aktivität des Geistes, eine Lieblingsaktivitäten. Und das mag auch ein Aspekt sein von dem Geist erkennen. Ajahn Mun, ich würde sagen, so einer der wesentlichen Figuren der thailändischen Waldtradition, das sind Mönche, die so ganz einfach auf Wanderschaft und im Wald gelebt haben und praktiziert haben. Von all den vielen Dingen in der Welt, die die Menschen wertschätzen, worum sie sich sorgen, ist der Geist am wertvollsten. Tatsächlich ist der Geist, das ist der höchste Schatz der ganzen Welt. Oder also geh sicher, dass du gut drauf schaust. Die wahre Beschaffenheit des Geistes zu erkennen, bedeutet das Dharma zu erkennen. Den Geist zu verstehen, ist das gleiche wie den Dharma zu verstehen. Dharma ist die Lehre des Buddha, aber auch die Gesetzmäßigkeiten des Daseins. Wenn einmal der Geist erkannt ist, dann ist der Dharma in seiner Ganzheit erkannt. Ankommen bei der Wirklichkeit des Herzens ist das Erreichen von höchstem Frieden. eindeutig. Der Geist oder das Herz ist ein unbezahlbarer Besitz, der nie übersehen werden sollte. Wobei vielleicht Besitz kann man unterschiedlich sehen. So, wer ist es, der diesen Geist besitzt? Das macht wieder ein Ding daraus. Das ist ein Vorgang, ein Prozess. Und doch ist auch ein Aspekt von Besitz dabei, im Sinne von der Geist oder das Herz hat auch eine aktive Seite. Und diese aktive Seite ist, Entscheidungen zu treffen, Absichten, Handlungen. Und die können heilsam sein, die können unheilsam sein, die können zu mehr Frieden oder zu weniger Frieden für sich und andere führen. Und insofern ein Besitz, sagt der einzige Besitz ist Karma, die Handlungen und ihre Wirkungen. Auch das ein Grund, gut auf den Geist zu schauen. Und es gibt eine Schule oder ein Kloster in Burma, das sich zur Spezialität gemacht hat, Chittanupassana, Geistbetrachtung. Und das Interessante dort ist, dass, wenn man dorthin kommt, man als Anweisung nicht bekommt, betrachte den Atem oder wandere mit der Aufmerksamkeit durch den Körper oder eine dieser Techniken, sondern die Anweisung ist nur, betrachte den Geist. Und ohne ein bestimmtes Objekt aber auszuwählen, weil wir können ja, wie gesagt, den Geist nicht trennen von Objekten. Da gibt es etwa solche Anweisungen wie, das Objekt der Aufmerksamkeit ist nicht wirklich wichtig. Der beobachtende Geist, der im Hintergrund arbeitet, ist wesentlich. Das heißt, wir gehen durch den Tag und er ist sich bewusst zu der Einstellung des Geistes. Und das ist, finde ich, sehr hilfreich auch für alltägliche Dinge. Und meine Erfahrung dort, war vor Jahren mal dort, war, dass es relativ schwierig war, da irgendwie einzusteigen und anzuknüpfen. Aber mit der Zeit, so dieses, das ist vielleicht mehr zu vergleichen mit, was man manchmal nennt, so offenes Gewahrsein, ein weites Gewahrsein. Nicht auf irgendein bestimmtes Objekt gerichtet, wenn ich gehe, vielleicht sehen, hören, Gedanken sind da und so weiter. Aber das ist nicht so wichtig nehmen, sondern wahrnehmen, wie ist die Haltung des Geistes dahinter. Er ist gerade im Widerstand, also der mag, er mag nicht, und das mag er, und das mag er nicht. Das war immer so das Offensichtlichste erstmal, Reaktivität des Geistes zu sehen. Oder wie schnell sich der Geist und die Färbung des Geistes verändern kann, wie ein Chamäleon. Deshalb ist es wahrscheinlich auch nicht als erste Anleitung in den Bereichen der Achtsamkeit genannt, in der Satipatthana Sutta, sondern erstmal der Körper. Weil der Körper sich nicht so schnell verändert oder greifbarer ist. Der Geist kann sich so schnell verändern. Die Stimmungen können sich so schnell verändern. Er mag was, er mag was nicht, er ist erhoben und dann so wieder depressiv, glücklich, unglücklich. Und längst habe ich den unglücklichen Geist beobachtet und mich so gefreut, diesen unglücklichen Geist beobachten zu können. Und dann war er so glücklich. Und das zeigt auch was über die Veränderlichkeit und die Substanzlosigkeit dieses Geistes. Das ist näher zu betrachten, wie schnell sich das verändert. Wie wenig Kontrolle wir letztlich auch darüber haben. Das ist auch ein Aspekt, von wo diese drei Charakteristika des Daseins mit hineinkommen, nämlich Veränderlichkeit. Diese Veränderlichkeit des Geistes und der Zustände des Geistes, geschweige der Inhalte, wie Gedanken und so weiter. Gedanken sind so, vielleicht so wie die Wellen des Meeres, aber nicht das Meer, das ist die Oberfläche des Geistes. aber nicht unbedingt die Tiefe. Und die Tiefe des Geistes ist ja so der momentane Färbung und Zustand des Geistes von klar und unklar und von Stimmungen unterworfen, von frei von Trübungen oder voller Trübungen. Die Oberfläche sind die Gedanken. Wenn der Geist so voller Verlangen ist, dann werden die Gedanken auch so sein. Und die Gedanken färben gleichzeitig wieder den Geist. Und ein weiterer Aspekt des Geistes ist, dass er ganz viel Pflege braucht, damit es ihm gut geht. Ich könnte auch sagen, das Herz. Ja? Chitta wird nicht nur mit Geist und auch mit Herz übersetzt, weil es eben mehr als das reine Intellekt ist, sondern auch, da ist diese affektive Komponente, da ist eine Komponente, die vielleicht mehr mit Gefühlslagen noch zu tun hat, was auch dazugehört. Und wie kann ich diesen Geist so stimmen, dass er nicht in der Depression absinkt? Und wie kann ich diesen Geist einerseits beschäftigen, andererseits nicht zu viel beschäftigen und so weiter. Und wer länger meditiert oder über längere Zeit meditiert, wird sehr viel Wissen davon entwickeln, von was dieser Geist an Pflege braucht und an Balance braucht, dass es nicht aus der Balance gibt. Aber wir wissen es vielleicht auch aus unserem Alltag. Vielleicht braucht es gerade jetzt im Jänner oder so, wenn es trüb ist, was kann ich durchaus auch tun, um den Geist zu erfreuen, ohne ihm dabei zu schaden? Und oft ist es vielleicht einfach nur ein Spaziergang an der frischen Luft oder durch einen Park oder was auch immer. Und es ist wichtig, da auch irgendwie drauf zu schauen. Auf der anderen Seite auch, womit füttere ich diesen Geist? Und füttere ich damit noch mehr Verlangen und noch mehr Gier? Und wird der Geist glücklich dadurch oder nicht? Oder wie füttere ich ihn mit Futter, das noch mehr Ärger und Wut und Aversion mit sich schafft, mit sich bringt? Wo lasse ich die Gedanken hinlaufen und was macht das mit dem Geist? All das ist also ein Bereich von Geistbetrachtung. Und es gibt ein Kapitel im Dhammapada, das ist recht beliebte Büchlein, wo Verse, die angeblich auf den Buddha oder die Lehre des Buddha sehr zurückgehen. Und da sind verschiedene Kapitel drin. Und eines dieser Kapitel heißt Geistkapitel. Und das sind einige Verse eben über den Geist. Und eines zum Beispiel geht so: Der Geist ist wechselhaft, schwer zu kontrollieren, kaum in Schranken zu weisen. Er lässt sich nieder, wie es ihm oder wo es ihm beliebt. Es ist gut, diesen Geist zu zähmen. Ein trainierter Geist bringt Glück. Geist ist wechselhaft, schwer zu kontrollieren. Er tut quasi, was ihm beliebt, und er landet, wo es ihm beliebt. Gedanken kann man überall landen, überall. Im Leben von anderen Menschen, an anderen Orten, etc. etc. Und er ist wechselhaft und er tut, was ihm beliebt. Der Aspekt von Dukkha, dieser universelle Charakteristika von Leidhaftigkeit oder nicht wirklich befriedigend, bezieht sich natürlich auch auf den Geist. Und wir können etwa auch vielleicht eine Erfahrung davon haben, wie mentaler Schmerz, wie schmerzhaft der sein kann. Wenn man Leute fragt, was ist Ärger, körperlicher Schmerz oder mentaler Schmerz, dann sagen viele, ja, eigentlich mentaler Schmerz kann nur Ärger sein. Nun, das lässt sich diskutieren, aber da ist ein großes Potenzial von geistigem Schmerz. Und gleichzeitig aber auch Glück und Freude. Und dann gibt es diese Idee des trainierten Geistes oder Herzens. Und da geht es weiter mit diesem Vers: Lasst den Verständigen über den Geist wachen, der so schwer zu erfassen, so kunstfertig ist, sich niederlässt, wo es ihm beliebt. Ein wachsam behüteter Geist bringt Glück. Aber da geht es vor allem erstmal um ein Verständnis und nicht ein irgendwie mit dem Willen, jemanden oder etwas irgendwo hineinzuzwingen. Es geht eigentlich um Einsicht und aber letztlich auch eine Art von Training. Zum Beispiel das Training, den Geist zu sammeln. Oder auch zu wissen, wo lasse ich ihn hingehen und wo nicht. Und das klingt jetzt wieder so wie, aha, ich und der Geist. Aber das sind Worte. Es geht hier, wie gesagt, um das, was erkennt und die Färbung dessen, das erkennt. Das heißt, ein trainierter Geist oder ein entfalteter Geist ist auch weniger anfällig auf Widerwärtigkeiten. Zum Beispiel, was genannt wird so im chinesischen Chan, die acht Winde des Wesens oder die acht weltlichen Phänomene, sind schon in alten Lehrreden, in Sutta Nipata, Lehrreden des Buddha genannt, nämlich Gewinn und Verlust, Lob, Kritik, Verehrung, Verachtung, Glück und Unglück. Also diese Gegensatzpaare, die, wenn man sie erfährt, ja, einen irgendwie erheben kann und einen niederdrücken kann, während ein entfaltetes Herz kann auch in Balance sein, inmitten der wechselnden Dinge, inmitten der wechselnden Objekte. Es gibt ein interessantes Buch, das im Internet zu finden ist, nämlich buddhanet.net. Vielleicht kennt jemand diese Seite, ein australischer Mönch, der eigentlich ein Wiener ist. In Wien geboren, aber schon während des Zweiten Weltkriegs, also als fast Säugling, mit seinen Eltern nach Australien geflohen, und er hat ein Kloster bei Brisbane, und dort hat er auch diese Website buddhanet.net entwickelt. Und da gibt es auch Bücher drinnen. Und eines der Bücher heißt, also die Bücher heißt Chittanupassana und Contemplation of the Mind auf Englisch, und beschreibt diese Praxis, dieser Shwe Umin Sayadaw in Burma sozusagen gelehrt hat. Shwe Umin Sayadaw lebt nicht mehr, aber das ist dieses Kloster, wo die Aufgabe ist, stets den Geist zu betrachten, was immer man tut. Und trotzdem sitzt man, macht formale Sitzmeditation, formale Gehmeditation, wenn auch nicht ganz so formal, ist mehr so ein Auf- und Abschlendern und zwischendurch auch ein paar andere Dinge. Und stets die Idee, diesen beobachtenden Geist zu beobachten oder sich dessen gewahr zu sein. Vielleicht als letztes. Eine dieser Anweisungen ist auch: Es ist nicht notwendig, irgendetwas zu erschaffen. Du beobachtest Objekte und Erfahrungen, die aufgrund ihrer eigenen Natur geschehen. Keine Erfahrung ist eine Störung oder Ablenkung, nachdem alle Erfahrungen Dharma Natur sind. Oder bitte mach nicht den Fehler zu denken, dass da ein besseres Objekt da draußen ist, als welches du gegenwärtig erfährst. Das denkt man oft beim Meditieren. Ja, wenn es jetzt leiser wäre oder wenn es kühler wäre oder wärmer wäre oder was auch immer. Und dann wäre es okay. Aber genau da kannst du ansetzen und den Geist betrachten, der da irgendwas will oder was nicht will. Und da ist die Identifikation. Und die Geistbetrachtung kann aber auch diese Identifikation mit dem Wollenden und Nichtwollenden und mit dem Verlangenden und mit dem Klebenden und mit dem Ablehnenden und Geist und so weiter lösen. Und wir sehen es einfach als ein weiteres Phänomen. Und das ist nicht, dass da jetzt noch ein zweiter Geist den Geist betrachtet, sondern es ist wie wenn ein Licht erhellt wird, ein Licht angemacht wird. Wenn es in einem Raum jetzt so halb dunkel ist und dann plötzlich entsteht ein Licht, es ist klarer, dann ist da nicht ein zweiter Raum, ein heller Raum, sondern es ist der gleiche Raum, aber es ist im Licht. Und genauso ist Achtsamkeit, die dieses Licht anmacht und es selbst auch die geistigen Prozesse per se erhält. Und so möchte ich vielleicht dabei lassen. So, lass uns nochmal die Beine strecken und noch eine gute Viertelstunde dann zum Abschluss sitzen.